in dem du dich verkehrst. Eine Art Ungläubigkeit. Du erstaunst dich. Das Staunen ist ja auch der Anfang vom Erzählen. Eine Art Ungläubigkeit. Als hätte man im Wasser plötzlich eine Form, ein Bild gesehen. Du willst es zeigen. Vorbei. Das Wasser ist längst wieder Wasser. Nicht ein Bild, sondern viele. Eine Art Ungläubigkeit. Das ist alles, was übrig ist.
Das ist ja auch Kultur, und Sie sehen, Kultur ist etwas, was verunsichert, unruhig macht und als Störung oft empfunden wird. Und ich meine, dass eben dieser Kulturbegriff offenbar nicht derjenige ist, der auftaucht, wenn man von Stammeskultur spricht und von Unternehmenskultur. Da möchte man eher eben den Kulturbegriff benutzen, um ein reibungsloses Vorgehen zu garantieren. Und da hatte ich angefangen bei diesem Beispiel von Ludwig XIV., der den Adel entmachtet und ihnen dafür Kultur gibt, nämlich ein Hofzeremoniell. Der eine durfte der Königin das Nachthemd reichen, den Nachttopf halten. Es war alles so genau geregelt, und das gab Sinn und Bedeutung dem Adel, das eben seine Macht verloren hatte. Und mich nimmt es Wunder, ob Unternehmenskultur nicht auch etwas damit zu tun hat. Also dass Unternehmenskultur in dem Moment auftaucht von einer Entmachtung und von einer Sinnlosigkeit, die man jetzt versucht sozusagen über Anlehnung eben nicht an den Adel, wie es noch das Bürgertum im 19. Jahrhundert machte, sondern jetzt zurückzugehen zu Stammeskulturen. Gut, ich meine, man kann schon fragen, wenn der Neid auf diese Stammesidentität so groß ist. Es gibt Stämme, die ihre Häuptlinge so alle 7 Jahre absetzen und umbringen und opfern. Und das gibt ihnen eine ziemlich starke Stammesidentität. Und jetzt, wenn Sie diese Rituale übertragen wollen auf die Unternehmenskultur, können Sie sich ja vorstellen, was da für Ideen auftauchen könnten.
Ja, ich würde das gerne fortsetzen. Wir haben ja gerade eine Performance gesehen von einem Künstler, der sicher nicht so gerne Corporate Identity für sich haben will, sondern Lauf-Schneller-Genosse. Er ist ja Avantgardist, er will ja kein Markenkünstler sein, er will auch nicht ewig die gleiche Produktion verkaufen. Also der Unterschied zwischen Kunst und Kultur sollte schon mal eingeführt werden. Und er hat ja auch mit Ritualen gearbeitet durchaus. Also mit Wiederholungen, die er schon eingespielt hat. Aber man weiß nicht recht, ist es eine Parabel gewesen, ein Gleichnis oder der Beginn von neuen Ritualen, die da produziert worden sind. Ich will ein anderes Beispiel bringen, nach dem Prinzip, beim zweiten Mal ist man nicht mehr unschuldig. Viele Industrieunternehmen machen im Augenblick im Mäzenatentum. Und dann gehe ich ja sehr häufig auf diese Kongresse. Und dann erzählt einem also zum Beispiel Midlands Bank, wie das so war beim ersten Mal. Also sie sind in Japan und kommen irgendwelche Japaner und wollen riesige, wunderschöne historische Ausstellungen in England machen und von der Midlands Bank so und so viel 100.000 Pfund haben. Und Midlands Bank ist geizig und sagt also, wenn schon wir in den sauren Apfel beißen müssen, dann teilen wir das lieber mit ein paar anderen englischen Unternehmen, die auch in Japan starke Interessen haben. Also Sie haben 5 andere gefunden und haben sich in die 500.000 Pfund geteilt. Und ein Jahr später laufen Sie rum mit perfektem Diakarussell, mit einer Landkarte, wo überall die Fähnchen von Midlands Bank in der Welt drin sind, also mit Ritualen, wenn man so will, und erzählen, wie viele Kontakte Sie über diese Ausstellungsgeschichte, über dieses Fundraising in Japan gemacht haben. Über 400 Kontakte in Firmen und in Schichten, die Sie nie reingekommen wären. Was das bedeutet hat für den Verbund zwischen der Bank und den Firmen. Wie man damit hinterher PR-Arbeit hat machen können. Und so ist das hier auch bei der Unternehmenskultur. Also beim ersten Mal ist vieles sicher noch biografisch nachvollziehbar, vielleicht auch beim zweiten Mal noch. Aber danach wird es natürlich, dann schaut man sich an, welchen Erfolg hat Olivetti gehabt. Dann kommt Herr Bruns mit einem schönen Buch bei der FAZ über Sponsoring. Und dann sind die genauen Checklisten für das Marketing schon drin. Und dann geht es eben in Strategie einerseits und Rituale andererseits, das heißt in die Verfestigung von solchen Sachen. Also die Wiederholung ist ja einerseits sicher auch ein ästhetischer Genuss. Und hier waren ja auch viele ungeduldig, die schon das Zeittempo für solche Performances gar nicht mehr haben. Man will halt Rituale, da fühlt man sich dann auch sicherer. Aber wie gesagt, wir reden ja noch über die Anfänge dieses Prozesses. Noch ist ja nicht alles stabilisiert und selbstverständlich.
Praktizieren Sie, weil wir in bestimmten Situationen nicht anders können. Wir brauchen die Rituale, um uns zu orientieren.
Natürlich, dass der Chef im Chefzimmer sitzt und man braucht 8 Meter zum Anlauf und dass man in der Etage drunter den kleineren Tisch und den kleineren Teppich hat. Das sind die Rituale, natürlich.
Und die Frauen über Männer und Frauen reden.
Ich bin geschlagen, wenn Sie vom Chef sprechen mit den 8 Meter, aber ich habe den doch kennengelernt.
Doch, ich glaube, jetzt stimmt's. Ja, ich meine, auch in Unternehmen gibt es Rituale, wie es im ganzen Leben Rituale gibt. Auch die Hochzeit, der Gang zur Kirche ist ein Ritual. Auch das Beurteilungswesen ist ein Ritual. Auch die Lehrlingsfreisprechung ist ein Ritual. Für mich ist wichtig, dass man von vornherein weiß, was man erreichen will. Dass man ein Ziel, eine Idee hat. Und die Idee, die kann sich dann in einem Ritual oder kann sich in einem schönen Signum oder dergleichen niederschlagen. Wenn ich meinetwegen davon überzeugt bin als Unternehmen, dass die Betriebszugehörigkeit sehr wichtig ist, dann führe ich eben das Ritual der Jubiläumsfeier ein und feiere den 25-jährigen oder gar den 40-jährigen Jubilar. Also ich sehe an Ritualen eigentlich nichts Schädliches, auch nichts Nützliches. Das ist eigentlich eine normale Geschichte, die jeder Mensch braucht, um sich identifizieren zu können und um zu wissen, ob er sich richtig einordnet. Für mich als Personalmann ist nur wichtig, dass alles schlüssig ist, dass die Rituale zur Politik, zur Unternehmenszielsetzung passen und zu den gesamten Wertvorstellungen, die in einem Unternehmen herrschen.
Aber sind Rituale nicht ungeheuer innovationshemmend?
Ja, das darf ich da was sagen. Das ist eben die Frage. Wenn ich jetzt ein innovatives Unternehmen sein will, dann führe ich das Ritual ein und gebe dem, der die meisten Verbesserungsvorschläge bringt, eine große Prämie oder ernenne den, der die besten Ideen hat, sofort zum, was weiß ich, Hauptabteilungsleiter. Das kommt nur darauf an, welche Idee ich haben will.
Ja, aber wenn Sie das 20 Jahre gemacht haben, erreichen Sie schließlich nur, dass der 25-jährige Jubilar, der keine goldene Uhr kriegt, ja, sauer ist.
Nein, ich muss wissen, was ich will, ob ich Innovation will oder ob ich kostenorientiert bin oder was weiß ich, und demnach muss ich mein Ritual ausrichten.
Das Einzige, was an Ihrer Bemerkung eben für mich wichtig ist, das trifft aber auch das Thema von der Identität. Das Profil, wir haben ja alle gesagt, wir brauchen Identität und Profil, wie auch die Indianerstämme, um den Vergleich, das war ja eigentlich der Ausgangspunkt der Diskussion, nochmal zu bringen. Es kann sein, dass in der heutigen Wettbewerbswirtschaft ein zu starkes Profil, eine zu starke Identität hinderlich ist, dass ich mich also nicht anpassen kann, wie es anscheinend vielen Stämmen nicht gelungen ist. Und so kann es Firmen, die heute ein sehr eindeutiges, sehr klares Profil haben, eine sehr starke Kultur haben, so kann es passieren, dass sich diese Kultur nicht schnell genug den Wettbewerbsveränderungen oder den Änderungen der Wertvorstellungen der Kunden oder was immer sie auch nehmen wollen, anpassen kann.
Kurzer Einspruch, also, bei Indianerstämmen werden weder Rituale verordnet, noch wird die Kultur von oben verordnet.
Also, ich möchte vielleicht an einer Form...
Ich kann dazu was sagen. Kultur, das ist ja heute sehr deutlich geworden, ist immer das Ergebnis der Tradition. Aber irgendeiner hat sie mal ins Leben gerufen und das waren eben die Helden, damals von den Heldensagen oder die Heiligen und waren bei den Unternehmensgründern die Gründer der Unternehmen. Die Gründer der Unternehmen, das ist ein Mann, der hat die Kultur... die Unternehmensidee ins Leben gerufen, ob Sie jetzt an Daimler denken oder was weiß ich, an die Großen. Und so ist es gesehen, das haben wir ja vorhin gesagt, Kultur entsteht ja sehr stark durch Imitation. Und das ist wie bei Kindern, Kinder imitieren ihre Eltern. Und so wird auch im Unternehmen die Kultur sehr stark beeinflusst durch Führungskräfte.
Herr Vollert, ich möchte nochmal an eine Bemerkung von einem Statement kurz davor anknüpfen. Die Unternehmen, hören Sie zu, sind dabei im Moment, sich zu vermenschlichen. Ich möchte daran die Frage knüpfen, ob diese Unternehmen bis vor kurzer Zeit oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich noch unmenschlich waren. Und möchte gleichzeitig versuchen, so etwas zu differenzieren, die verschiedenen Kulturbegriffe. Wir haben ja in genau den Unternehmen, von denen Sie meinen, dass Sie auf dem Wege seien, sich zu vermenschlichen, auch sozusagen authentische Kulturen vor uns, eben nur scheinen die in gewisser Weise defizitär zu sein. Ihnen fehlt irgendwas. Ihnen fehlt möglicherweise Profil, Ihnen fehlt Identität oder die Möglichkeit, der Mitarbeiter Identität auszubilden. Ihnen fehlt Intimität, Ihnen fehlt Nähe und so weiter. Was jetzt sozusagen sekundär als Gebrauchtartikel Secondhand sozusagen auf dem Wege Rückgriffe auf Stammeskultur, Rituale und so weiter eingeführt werden soll. Und bei diesem Versuch bitte ich Sie doch zu bedenken, dass natürlich das, was Sie da vermenschlichen wollen, sozusagen ein vorgeschobener Posten im Grunde unserer Kultur ist. Also ich darf mal ein sehr großflächiges Wort benutzen, sozusagen also ein Beispiel des sogenannten okzidentalen Rationalismus. Das heißt, ein Betrieb mit einem bestimmten Betriebszweck durchrationalisiert, durchorganisiert und so weiter, etwas für unsere Kultur ungemein Typisches, von dem sich gegenwärtig herausstellt, irgendwie funktioniert aber das die Angelegenheit nicht so ganz und wir müssen sozusagen Kurskorrekturen vornehmen, müssen Defizite ausgleichen und so weiter. Ich würde weitergehen und sagen, die ganze Diskussion, die hier geführt wird, Unternehmensphilosophie, Corporate Identity und so weiter, sind im Grunde Krisenphänomene.
Die ganzen Rituale, von denen wir doch hier sprechen, sind doch geschaffen worden, lange bevor wir in den Unternehmen waren. Wenn ich mir vorstelle, die Institution, bei der Frau Martini tagtäglich ein- und ausgeht, hat sicherlich Rituale, denen sie sich unterordnen muss. Deshalb würde mich interessieren, Frau Dr. Martini, würden Sie Rituale abschaffen? Was ist daran so schlecht? Denn Sie sind ja schließlich von den Mitarbeitern vor vielen, vielen Jahren, sicherlich auch welche, die schon aus dem letzten Jahrhundert stammen, entwickelt worden. Jemand, der sein 25-jähriges oder 50-jähriges Dienstjubiläum hat, ist stolz darauf und genießt es sicherlich auch dafür, gefeiert zu werden und gratuliert zu werden.
Ja, dagegen habe ich auch gar nichts. Bloß, dass all die, die daran so festhalten, im Grunde doch auch immer gewärtig sein müssen, dass dann irgendwann eine ziemlich muntere Schar kommt, die dann erneut brüllt unter den Talaren Muff von 50 Jahren oder 100 Jahren. Also wir, die wir hier alle sitzen, so irgendwo Ende 40 bis Anfang 60, können uns doch eigentlich schon darauf einrichten, dass diese nächste Welle kommen wird und auch als Unternehmer, als Politiker schon gleich gar. Aber uns laufen die Wähler davon, Ihnen vielleicht die Käufer. Also sollte man, wenn man schlau ist, sich doch darauf einrichten, dass die Woge der Entritualisierung erbarmungslos heranstürmt.